DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Das sind heute unsere Themen. Ist Kiribati im Südpazifik noch zu retten oder verschwindet der Inselstaat bald im Meer? Schlafen auf Japanisch in einer Kapsel. Nichts für Menschen mit Platzangst, Besuch eines Lavatunnels auf der Insel Reunion und wer findet das größte Nugget Goldsucher in Kalifornien? Haben Sie schon mal von Kiribati gehört? Wissen Sie, wo es liegt? Es liegt im Südpazifik und ist eine der Inselwelten, die kurz davor sind, im Meer zu versinken. Schuld daran ist die Erderwärmung. Australische Meteorologen haben herausgefunden, dass der Meeresspiegel seit 1992 um 7,2 mm gestiegen ist. Und das hat natürlich verheerende Folgen für die 33 Korallenatolle. Die Menschen von Kiribati müssen irgendwann umgesiedelt werden. Deswegen hat die Regierung Land auf den Fidschi-Inseln gekauft. Die haben den Vorsitz bei der 23. Weltklimakonferenz, die zurzeit in Bonn stattfindet. Mia Fricke mit einer Reportage von Bastian Hartig von den Fidschi-Inseln.
Es ist ein lauer Abend in dem kleinen, abgelegenen Dorf Naviavia auf Fidschi. Zwischen den Häusern aus Holz und Wellblech haben sich ein paar Männer zum Palavern getroffen, um den Tag ausklingen zu lassen. Kinder warten auf das Abendbrot und auf dem dorfeigenen Bolzplatz spielen rund ein Dutzend junger Männer Rugby, Fidschis Nationalsport. Aber bald könnte sich hier alles ändern. Die rund 270 Einwohner von Naviavia auf Fidschis zweitgrößter Insel Vanualevo könnten demnächst neue Nachbarn bekommen. Denn 2014 wurde das Land rund um Naviavia verkauft, an den kleinen Pazifikstaat Kiribati. Im Gegensatz zu Fidschi, dessen Berge mehr als 1300 Meter in den Himmel ragen, ist Kiribati wegen des steigenden Meeresspiegels tatsächlich vom Untergang bedroht. Sade Marika, der Dorfvorsteher von Naviavia, stapft durch das kniehohe, regennasse Gras hinauf auf eine kleine Anhöhe. Von hier aus kann man das Land überblicken, das jetzt Kiribati gehört. Es reicht vom einige Kilometer weit entfernten Meer bis hin zu den Bergen, die in etwa gleicher Entfernung auf der anderen Seite emporragen. Rund 2000 Hektar sind es, darauf hauptsächlich Urwald und eben das Dorf Naviavia.
Man hat uns gesagt, sie planen das Land hier zu entwickeln, hauptsächlich für Landwirtschaft. Sie wollen hier vor allem Wasserbrotwurzel, Maniok und Yakuna anbauen.
Auf Kiribati selbst wird Landwirtschaft immer schwieriger. Der Zwergstaat besteht hauptsächlich aus Korallenatollen. Boden dort ist nicht nur knapp, er ist auch unfruchtbar. Und durch den Anstieg des Meeresspiegels versalzt zunehmend das Grundwasser. Deswegen setzt Kiribati große Hoffnung in sein neues Grundstück auf Fidschi. Die Pläne könnten weit über Landwirtschaft hinausgehen, erklärt Reteta Rimon, Kiribatis Botschafterin auf Fidschi.
Kiribati ist ein großer Inselstaat und die Fischerei ist sehr wichtig für uns. Bislang sind wir abhängig von den Fischereilizenzen, die wir an andere Staaten vergeben. Wir wollen gerne eine weiterverarbeitende Fischereiproduktion aufbauen. Doch wir selbst haben zu wenig Land und brauchen dazu Süßwasser.
Ressourcen, die auf Kiribati aufgrund des Klimawandels immer knapper werden. Aber rund um Naviavia gibt es sie zur Genüge. Wann hier die ersten Felder angelegt oder Fischfabriken gebaut werden sollen, steht noch in den Sternen. Klar ist, es werden auch Menschen aus Kiribati kommen. Schließlich sollen für sie hier auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Sogar eine Umsiedlung der gesamten Bevölkerung Kiribatis, knapp 115.000, sei denkbar. Das hat Kiribatis ehemaliger Präsident einmal gesagt. Natürlich nur, wenn alle Stricke reißen und Kiribati irgendwann gänzlich unbewohnbar werden sollte. In Naviavia versucht man dem allen positiv entgegenzutreten. Probleme im Zusammenleben sieht Sade Marika nicht.
Unsere Kulturen hier im Pazifikraum sind sich sehr ähnlich. Bei uns basiert alles auf Gemeinschaft. Das ist hier auf Fidschi so und auf Kiribati ist es genauso. Ich glaube, wir werden gut miteinander klarkommen.
Und trotzdem gab es anfangs Bedenken, als die Pläne Kiribatis bekannt wurden. Aber darüber will hier niemand mehr öffentlich sprechen. Die Verträge seien besiegelt, man will das Verhältnis zu den künftigen Nachbarn nicht schon im Voraus vergiften. Stattdessen hoffen sie hier auf neue Chancen.
Das wird neue Arbeitsplätze auch für uns schaffen. Wir können dann in der Landwirtschaft arbeiten, die dort aufgebaut werden soll. Das wird auch unserem Dorf helfen, sich wirtschaftlich zu entwickeln.
Die Regierung von Kiribati hat den Menschen in Naviavia versprochen, dass sie in die Entwicklung einbezogen werden sollen. Auch dort setzt man auf eine gute Nachbarschaft. Denn im Pazifik zwingt der Klimawandel die Menschen schon jetzt dazu, näher zusammenzurücken. Ob sie wollen oder nicht.
In einer Kapsel schlafen, aber nicht in einer Raumkapsel irgendwo im All, nein, in einem der japanischen Kapselhotels, beispielsweise in Tokio. Gedacht waren sie als Alternative zu herkömmlichen Unterkünften und um dem akuten Platzmangel in japanischen Großstädten zu begegnen. 1 Meter mal gut 2 Meter, das ist die Größe einer der sogenannten geräumigen Kapseln. Angeordnet sind sie wie Waben. Bisher wurden Männer und Frauen dort untergebracht, wenn auch nach Geschlechtern getrennt. Jetzt gibt es in Tokio ein Kapselhotel nur für Frauen. Frauen, die vielleicht auf Geschäftsreise sind oder Studentinnen, die eine vorläufige Bleibe suchen oder auch für Touristinnen, die nur ein Bett zum Schlafen brauchen. Katrin Erdmann hat das Hotel besucht und schon der Eingang ist ungewöhnlich.
Sie könnte auch für eine Toilette stehen, die Frau im roten Kleid. Doch sie symbolisiert den Eingang zu einem der ersten Kapselhotels für Frauen in Tokio überhaupt, nur eine Station vom Fernbahnhof entfernt. Es hat gerade erst eröffnet und ist ganz auf eine junge, mobile Zielgruppe ausgerichtet. Wenn man sich online anmeldet, erhält man einen Quellcode aufs Handy. Den hält man hier vor das Lesegerät, wählt, ob man oben oder unten schlafen will und bekommt dann die Nummer der Kapsel zugewiesen. Erklärt Higoto, zufällig auch im roten Kleid und für die Öffentlichkeitsarbeit im Kapselhotel 9 Hours zuständig. Jeder Frau wird dann eine Art Rundum-Sorglos-Paket in die Hand gedrückt. In dieser Tasche sind Handtuch und Waschlappen, ein Schlafanzug und eine Zahnbürste. Die eigenen Sachen verstaut man, ähnlich wie im Schwimmbad, im Schrank. In Japan haben Wabenhotels eine lange Tradition, weil sie platzsparend, günstig und einfach zu bauen sind. Viele sind nur Männern geöffnet, manche auch gemischt. Doch das hielt Yui Keizuke nicht mehr für zeitgemäß. Es gibt heute viel mehr sehr aktive Frauen in Japan. Wir wollen die ansprechen, die hier ganz früh mit dem ersten Schnellzug ankommen, dann etwas unternehmen wollen, aber ihr Gepäck loswerden möchten. Und natürlich auch die arbeitenden Frauen, die sich hier und sei es nur für einige Stunden ausruhen möchten, bevor es wieder losgeht. Und er hat offensichtlich einen Nerv getroffen, denn seit der Eröffnung Ende Juli brummt die Nachfrage. Auf 7 Etagen gibt es 70 Schlafplätze. Üblicherweise eckig und direkt aneinanderliegend sind die Waben hier versetzt angeordnet und haben eine runde Form. Oko ist Studentin. Die 19-Jährige brauchte ganz schnell eine Bleibe. Ich habe zum ersten Mal überhaupt in so einem Hotel übernachtet und fühlte mich natürlich wohl, nur unter Frauen zu sein. Auch für Mai war es ihr erstes Mal. Überraschend komfortabel sei es gewesen. Und natürlich war ich auch hier, weil es so günstig ist. Eine Übernachtung kostet 37 Euro. Wer nur duschen will, zahlt 6. Ein einstündiges Nickerchen inklusive Dusche knapp 8 Euro. Auch Ausländerinnen, die die Hälfte aller Kundinnen ausmachen, sind begeistert von dem neuen Angebot, nur für Frauen. So wie diese beiden Studentinnen aus Taiwan. Wir haben das im Internet gesehen und uns dafür entschieden, weil es uns sicher erschien. Natascha und ihre Freundin aus der Schweiz wollten unbedingt mal in einer Kapsel schlafen. Dass man hier allein unter Frauen ist, war ihnen dabei ziemlich egal.
Das war nicht ein Kriterium, so das haben wir einfach gerade dies gefunden, hat uns gefallen, deshalb sind wir da.
Alola aus Barcelona macht gerade mit ihrer Mutter eine Tour durch Japan. Mit einem strahlenden Lächeln kommt sie aus ihrer Kapsel. Es ist ein bisschen wie in einem Hostel, wo ja auch mehrere Leute zusammenschlafen, aber mit dem Unterschied, dass man im Etagenbett dann trotzdem seine Nachbarn sieht. Das ist hier nicht der Fall. Hier hast du trotz der anderen Leute deine Privatsphäre. Einmal in der Röhre kann man nicht nur das Licht dimmen oder natürlich ganz ausschalten, sondern auch die Jalousie zuziehen und ist dann ganz für sich. Damit man nicht erstickt, gibt es über dem Kopf zwei Schlitze, so kann die Luft zirkulieren. Na dann, gute Nacht.
Eins dürfen Sie allerdings nicht, wenn Sie in einem Kapselhotel übernachten möchten. Sie sollten nicht unter Klaustrophobie leiden. Das gilt auch für enge Tunnel, in denen man durchaus Platzangst bekommen kann. Unter der Erdoberfläche entlang zu kriechen, für manche das absolute Grauen, für andere ein tolles Erlebnis. Und das bieten Touristikunternehmen auf der Insel Reunion im Indischen Ozean den Besuchern an. Für viele ist es ein Highlight ihres Urlaubs, aber eben auch sehr anstrengend. Philipp Schlüter hat es ausprobiert und ist in einen Lavatunnel gekrochen.
Sehr witzig. Während wir keuchend auf dem Bauch durch einen engen Spalt robben, ermahnt Lavatunnelführer Vincent uns, denkt daran, gut auszusehen. Ich mache jetzt Fotos. Seit gut einer Stunde sind wir schon unterwegs im Lavatunnel des Vulkans Piton Bleu. 90% Luftfeuchtigkeit, immer wieder schmale Passagen, durch die man kriechen muss. Helm mit Stirnleuchte, Knieschoner, Handschuhe sind Pflicht, damit man sich an den rauen Steinen nicht die Kleidung oder noch schlimmer die Haut aufreißt. Dieser Tunnel ist vor gut 22.000 Jahren nach einem Ausbruch des Piton Bleu entstanden. Stellt euch Lava vor, die auf Sand fließt, 1200 Grad heiß. Sie bringt den Sand nicht zum Schmelzen, sondern schiebt ihn vor sich her und bildet so eine Rinne. Im Inneren dieser Rinne fließt die heiße, flüssige Lava. Das ist der Anfang eines Lavatunnels. An den Rändern und an der Oberfläche des Stroms erstarrt die Lava zuerst, denn dort sind Fließgeschwindigkeit und Temperatur am niedrigsten. Dazu kommt noch Basaltgestein, das in der Lava absinkt. So entstehen Seitenwände und am Ende auch das Dach des Tunnels. Manchmal fallen dann Brocken von oben in den Lavastrom und produzieren so Lavaspritzer an den Wänden oder an der Decke. Wenn die Spritzer tropfen, bilden sie auf dem Weg nach unten Stalaktiten. In nur 3-4 Minuten. Die hier hängen seit 22.000 Jahren da. Anders als bei normalen Tropfsteinhöhlen wachsen die Stalaktiten hier nicht nach. Sie bilden sich bei der Entstehung des Lavatunnels, dann bleibt alles wie es ist, tausende von Jahren. Das Innere des Piton Bleu Lavatunnels ist auf skurrile Weise wunderschön. Bizarre, schwarze und bräunlich-graue Lavaformationen. Manche erinnern an Bienenwaben, andere an aufeinandergeschichtete Hasenköttel. Mal matt, mal eher glänzend. Es gibt glatte Abschnitte, die vom Lavastrom damals praktisch verglast worden sind. Und sehr raue Formationen, die man ohne Handschuhe besser nicht umgreift. La Réunion ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Schätzungsweise 400 bis 500 Lavatunnel gibt es hier. Manche sind nur etwa 3 Meter hoch wie dieser hier, andere haben einen Durchmesser von 8 Metern mit 15 Meter hohen Sälen. Nach gut 2 Stunden im dunklen Inneren des Lavatunnels geht es zurück an die Oberfläche.
Wieder ein Tageslicht, man hört wieder Vögel zwitschern. Natürliches Licht, das ist auch mal ganz schön. Und meine Schuhe sind total hinüber. Die Sohle trennt sich von beiden Schuhen ab. Die kann ich dann hier wegschmeißen. Aber es hat sich gelohnt.
Für Goldsucher lohnt es sich, wenn sie einen richtig dicken Klumpen finden. Es muss ja nicht gleich so groß sein wie das Nugget, auf das ein Goldsucher vor etwa 3 Jahren gestoßen ist. Es wog 2,75 Kilo und ist eines der größten und kostbarsten Nuggets, das je in Nordkalifornien gefunden wurde. Es erzielte den Preis von 400.000 Dollar, umgerechnet rund 350.000 Euro. Auf so einen Fund hoffen sie natürlich alle, auch unser Reporter Markus Schuler.
Vermutlich gibt es keinen besseren Lehrer als Michael. Der 62-Jährige ist seit frühester Kindheit Goldsucher. Schon der Urgroßvater und Großvater haben in Gold- und Silberminen gearbeitet. Nur sein Vater sei nicht so talentiert gewesen, erzählt Michael Abernathy. Gold hat eine andere Färbung, es glänzt nicht wirklich. Der Glimmer hier, das glänzt.
In here the micas are gold, real shiny.
An den meisten Flüssen darf man nur mit Pfanne nach Gold suchen. Maschinen sind verboten. Außerdem braucht man eine Lizenz. Die kostet aber nur wenige Dollar. Michael ist 62. Er trägt Baseballmütze und einen kleinen Bierbauch. Der Rentner verbringt nahezu jede freie Minute damit, Gold zu suchen. Er hat heute enge Freunde mitgebracht. Da ist die Mit-60erin Susan und der 74-jährige Dick. Beide hat das Goldfieber erst vor wenigen Monaten gepackt, als der Regen und das Wasser aus den Bergen wieder zurückkam. Jetzt sind die drei Rentner häufig gemeinsam auf Goldsuche. Für den 74-jährigen Dick ist Goldsuchen nicht nur ein Hobby, er verdient auch ein klein wenig Geld damit. Um die 1000 Dollar werden es dieses Jahr wohl sein.
About the only sport that I actually make money at instead of spending money. When I go hunting, I got an $800 gun or something, but here stuff I use, the pan and so forth, doesn't really go over 50 bucks, so.
Das sei der einzige Sport, der ihm Geld einbringe. Wenn er jagen gehe, habe er sein 800 Dollar teures Gewehr mit dabei. Die Goldwaschpfanne und die andere Ausrüstung koste kaum mehr als 50 Dollar. Wir sind an einem kleinen wilden Flüsschen unterwegs, vielleicht 20 Kilometer nördlich von Redding. Hier gibt es nur Wildnis und Bären und anderes wildes Getier und natürlich Gold. Redding liegt gut 350 Kilometer nördlich von San Francisco. Erst müssen wir durchs hohe Gras stapfen, dann über einen verrosteten Zaun klettern, um schließlich zum Fluss zu gelangen.
We find it everywhere. When we were first out early in the summer, we found all kinds.
Wir finden es hier überall. Was passiert ist, dass es sich oben in den Bergen gelockert hat und dann ins Tal runtergespült wurde. Und dann bleibt es eben irgendwo am Rand des Flusses hängen. Es sind viele Goldflocken dabei, aber größere Stücke, die schweren, die werden auch talabwärts gespült.
And then they settle in areas where the heavies, that's what they're called, heavies, they drop into certain areas.
Es ist September und angenehm warm, vielleicht 27 Grad. Wir haben unsere Hosen hochgekrempelt und stehen knietief im Fluss. Das Wasser ist klar und kühl, so jedenfalls, dass es gerade noch angenehm ist. Das Goldfieber hat Suzanne Unger, die Mitte 60 ist, erst vor gut einem Jahr gepackt. Da schloss sie sich dem örtlichen Goldsammlerclub an. Jedes Mal, wenn man Gold findet, will man mehr. Bislang habe ich aber nur kleine Stücke gefunden. Ich hoffe aber, dass ich mehr Glück habe. Manchmal sucht man den ganzen Tag und findet gar nichts.
Someday you can go all day and still not find anything.
Wir schütten 2-3 kleine Schaufeln voller Sand und Steine vom Rand des Flussbetts in unsere Goldwaschpfannen. Dann wird gerüttelt und geschüttelt. Die dicken Steine werden aussortiert. Dann wird das Wasser mit dem verbliebenen schwarzen Sand immer vorsichtiger und feinfühliger in der Goldwaschpfanne geschüttelt. Und dann, tatsächlich, wir finden Gold. Zwar kein Nugget, es sind aber ein paar kleine Flocken.
Well, there's a little piece right there. Yeah, you can see.
Hier ist ein kleines Stück, das ist Gold. Ich Trottel habe meine Saugflasche oben am Ufer gelassen, die muss ich jetzt schnell holen. Aber das hier ist Gold. Am Ende unseres Ausfluges haben wir viele kleine Goldflocken gefunden. Michael schätzt den Wert auf vielleicht 40 Dollar. Die kommen jetzt in seinen Tresor, dort, wo schon seine Nuggets liegen, die mehrere tausend Dollar wert sind.
Das war's für heute. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dewi.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite dewi.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche mit Beiträgen zu Medizin und Gesundheit.